Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Auch heute wieder an einem Donnerstag und das nicht ohne Grund. Die Champions League Playoffs sind Geschichte und ich habe großen Redebedarf. Ich hoffe, Fabi und Sören, ihr habt das Gleiche. Mir brennt was unter den Fingernägeln.
Ja, erstmal hallo zusammen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich weiß jetzt nicht, was er meint, aber für mich Business as usual sozusagen.
Okay, ich hatte mich eigentlich auf einen relativ ruhigen, entspannten Plausch mit euch hier am Donnerstag gefreut. Allerdings hat uns da die Borussia aus Dortmund gestern Abend einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn wir mal direkt das Thema aufnehmen wollen, ist nicht so gut gelaufen für eins der deutschen Teams. Nur eins von zwei ins Weiter gekommen und wir, würde ich sagen, fangen direkt mit dem Spiel von den Dortmundern in Bergamo an. Das sah ja alles nach dem 2:0 Hinspiel Sieg sehr gut aus für die Dortmunder. Wir hatten schon gemutmaßt, man hätte vielleicht noch ein drittes, sogar viertes Tor nachlegen sollen, müssen, können und am Ende könnte das auch mit zum Verhängnis geworden sein.
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, wer die ersten Minuten gesehen hat, der hat gerade eine Mannschaft von Dortmund gesehen, die irgendwie das alles gar nicht angenommen hat, was sie erwartet hat, nämlich eine gute Stimmung, eine Mannschaft, die darauf brennt, das vielleicht unvermeidlich ein Comeback zu schaffen, sind da teilweise wirklich auch überlaufen worden, relativ früh in Rückstand geraten, haben sich dann, finde ich, Mitte der ersten Halbzeit schon gefangen und dann natürlich zum richtig schlechten Zeitpunkt einfach auch das 2:0 kassiert. Und dann in der zweiten Halbzeit dachte man ja, okay, jetzt hofft man vielleicht auf eine Reaktion vom BVB und dann war es trotzdem Atalanta. Und am Ende steht ein 4-1-Sieg, glaube ich, der dann auch verdient war, weil der BVB gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, dieses Spiel überhaupt nicht angenommen hat und gegen die Intensität, gegen die Leidenschaft, gegen wirklich den Willen auch weiterzukommen, gegen Atalanta nichts entgegenzusetzen hatte.
Gerade der Wille, ne? Habe ich mir bei Dortmund auch mehr erhofft. Fabi, Thema Aufstellung, wo ich sie mir angeguckt habe, war ich von Anfang an sehr verwundert. Ich habe deinen Namen gelesen, einen unter anderem, den habe ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwann Mitte, Ende Januar in der Aufstellung gesehen, also sprich mangelnde Spielpraxis. Und dann noch jemanden auf Außenverteidigerposition mit Ben Zbaini, beziehungsweise Innenverteidiger, der es ja auch nicht gewohnt ist zu spielen. Niko Kovac da schon die ersten zwei Fehler eigentlich gemacht?
Also ich sage mal so, ich glaube an sich, das zieht sich ja über die ganze Saison hinweg, dass es immer wieder Entscheidungen rund um die taktische Herangehensweise beziehungsweise auch die Aufstellung von Kovac geht. Vielleicht haben wir gestern den Punkt erreicht oder vielleicht auch schon zuvor am Wochenende gegen Leipzig, dass sich das bewahrheitet hat, was wir hier auch im Podcast auch immer wieder besprochen haben, dass es ein Ritt auf Messerschneide ist, dass es selten wirklich überzeugend war. Und der Super-GAU war natürlich dann eben, dass du in einem Champions-League-Playoff-Spiel gegen eine, tut mir leid, wenn ich das so sage, mittelmäßige italienische Mannschaft 4-1 auf den Sack bekommst. Und jetzt schaust du natürlich richtig blöd aus der Wäsche. Und ich glaube, das war mit Abstand der schlimmste Worst-Case, der Dortmund hat passieren können diese Saison.
Definitiv, was das angeht, gehen die ja erstmal gerade auf finanzieller Seite so in 11 Millionen durch die Lappen. Und jetzt mit Spieltag 24, die Saison ist eigentlich gelaufen.
Genau das war mein Gedanke gestern Abend. Also klar, die Saison geht noch ein bisschen, aber im Prinzip hast du keine Chance mehr auf Titel. Du bist in der Champions League raus gegen eine Mannschaft, wo jeder eigentlich sagt, okay, das war die große Chance auch ins Achtelfinale einzuziehen. Und in der Liga, ich glaube, selbst wenn da jetzt ein Punkt bei rausspringt gegen Bayern, die werden halt trotzdem kein Meister. Und die Saison wird jetzt so austrudeln. Es werden sicherlich jetzt nochmal ein paar Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Vertragsverlängerung, Schlotterbeck, was ist mit Kovac, was mit dem Spielstil. Das heißt also, du bist im Prinzip in der restlichen Saison, die jetzt kommt, nur damit beschäftigt, irgendwelche Brände zu löschen. Und das können auch ein paar ganz lustige Monate, glaube ich, für die BVB-Verantwortlichen werden.
Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung jetzt mal Butter bei die Fische. Hat Niko Kovac vielleicht das letzte halbe, dreiviertel Jahr allgemein mehr rausgeholt, als überhaupt in der Mannschaft steckt?
Ja, also das, was heißt mehr rausgeholt?
War nicht mehr möglich, ne?
Ich glaube, an sich ist es ja schon ein Thema, was man die ganze Saison hat. Nur glaube ich, dass es am Ende stehen da ganz viele Leute im Kreis und schieben die Verantwortung immer eins weiter zum nächsten. Es ist schon auch ein Problem oder eine Frage der Qualität, die in dem Kader steckt. Das ist jetzt aber nichts Neues. Es waren halt einfach in der Bundesliga sehr viele Spiele dabei, die über das aktuelle Leistungsvermögen hinwegtäuschen. Und das sind dann eben diese Siege gegen Augsburg, diese knappen Dinger, wo man dann auch teilweise wirklich mit viel Glück auch für sich entscheiden konnte. Heimspiel gegen Heidenheim, wo man mit Ach und Krach dann 3-2 gewinnt. Und da muss man eben auch sagen, hat man gegen, wenn man jetzt Atalanta letzte Woche auch gesehen hat, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, dass das jetzt keine Spitzenmannschaft ist.
Aber da würde ich sagen, Fabi, dass du nach so einem Hinspiel, da hätte dir ja auch als Borussia Dortmund auch klar sein sollen müssen, dass das nicht das eigentliche Leistungsniveau von Atalanta gewesen sein konnte, dass sie wirklich zwei Spiele so schlecht spielen.
Ja, oder vielleicht dann eben doch. Und selbst wenn das eben von Atalanta ein Ausrutscher gewesen wäre, gehst du mit einem 2-0-Vorsprung in dieses Rückspiel. Und bei allem Respekt, das musst du dann halt einfach auch über die Zeit bringen können, egal wie. Und da muss man jetzt eben auch sagen, dann bist du jetzt, im Moment stehst du in einer gewissen Hinsicht von einem Scherbenhaufen. Ich meine, klar, selbst angenommen in der Theorie, sie würden am Samstag die Bayern schlagen. Glaube ich nicht, dass die Mannschaft wirklich auch nochmal das Ganze richtig eng gestalten wird und kann in der Bundesliga.
Ja.
Und klar, du wirst dich ja dieses Jahr für die Champions League qualifizieren, aber das war gestern, ich bin auch im Übrigen auch keiner, der gern auf Namen rumhackt, aber wenn man sich dann gestern mal die erste Elf anguckt, da muss man schon sagen, dass der ein oder andere aufgelaufen ist, der so auf dem Niveau, glaube ich, bei wenig anderen Mannschaften, die auf dem gleichen Level agieren wie Dortmund, in der ersten Elf stehen würden.
Definitiv.
Glaube ich, oder? Darf man so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Eine Frage noch. Ich weiß bis heute nicht, warum Nico Schlotterbeck nicht gespielt hat. Kann mir das jemand von euch sagen? War das schon schon für Samstag? Oder?
Ich glaube, er war nicht hundertprozentig fit, sondern es war mehr, glaube ich, dann auch so eine, ja, wie sagt man da, so eine mentale Geschichte, ihn nochmal mitzunehmen, der Mannschaft dann auch irgendwie so ein bisschen Prävenz, kann ich mir vorstellen. Und ja, aber auch da, ich meine, ganz ehrlich, es gab gestern den Spieler, der am Ende gelb-rot vom Platz gegangen ist, der eigentlich hätte auch schon viel früher vom Platz gehen müssen. Und dann frage ich mich, hätte es bei Schlotterbeck 45 Minuten gereicht? Und dann stelle ich jetzt auch mal nochmal die nächste Frage, die geht dann auch an euch beide. Ja, Schlotterbeck ist ein guter, vielleicht sogar ein sehr guter Innenverteidiger. Aber ist ein Innenverteidiger schon jemals das Do or Die oder der Dealbreaker in jeglicher Art dieser Spiele gewesen? Ich glaube, da sprechen wir in der Regel immer von einem Stürmer, von einem Offensiven, wenn dir da wirklich das Herzstück rausbricht. Aber wir sprechen hier von einem Innenverteidiger. Ich glaube, hier Nico Schlotterbeck hätte mit Sicherheit keine 3 Tore noch geschossen.
Nee, das nicht.
Also versteht mich nicht falsch. Ich glaube, vom Sinn her wisst ihr, was ich meine. Also das ist gestern tatsächlich auch für den deutschen Fußball im Übrigen eine Katastrophe.
Definitiv. Also da müssen wir uns wirklich schämen. Ist da, glaube ich, schon fast das richtige Wort. Und dann können wir ja vielleicht noch den Samstag noch mit reinnehmen. Da hatte sich ja eigentlich schon alles auch so angedeutet, gerade in der ersten Halbzeit, wo die Dortmunder ja auch von Leipzig richtig hergespielt worden sind, ne?
Genau, da waren, glaube ich, die Probleme, die Dortmund hat, in der Defensive eindrucksvoll gesehen. Ne? Und die Leipziger, die dann eben immer über die, ich glaube, die linke Seite war es, ne, mit Diomande durchgebrochen sind, wo gerade Riasson und auch Gianni nicht immer auf der Höhe waren. Da hat man schon gesehen, dass sie gerade mit Spielern Probleme haben, die Tempo machen. Immer wieder in diese Schwachstelle reingespielt. Das war jetzt, finde ich, gegen Bergamo auch so. Da hatte Emre Can teilweise auch wirklich, wirklich Probleme, dann aus der Kette rausgerückt, Riesenlöcher dann da hinten drin. Das hat man gegen Leipzig, finde ich, auch eindrucksvoll gesehen. Niko Kovac hat es, finde ich, dann in der, ja, gerade in der ersten Halbzeit, wo ja dann im Prinzip beide Tore ja über diese Seite gefallen sind und man dann 2-0 in Rückstand lag, nicht geschafft, da irgendwie das Loch zu stopfen, sage ich mal. Und in der zweiten Halbzeit, klar, dann ein bisschen profitiert von diesem unglücklichen Eigentor von Romelu. So, und dann in der Nachspielzeit das 2-2, muss man sagen, die Leipziger haben sich da, glaube ich, schon die Butter vom Brot nehmen lassen, weil das waren klare 3 Punkte, wenn man den Spielverlauf so nimmt, für die Leipziger. Und am Ende hat man ein bisschen profitiert, dass RB, glaube ich, da so ein bisschen das Spiel dann in der Schlussphase auf die leichte Schulter genommen hat, weil da gab es ja auch noch ein paar Chancen, wo man dann auch vorzeitig die Entscheidung auf dem Fuß hatte. Also von daher war es eher ein sehr, sehr glücklicher Punkt vom BVB. Und da hatte man vielleicht dann wirklich schon den Eindruck, dass das alles ein bisschen täuscht einfach auch. Auch der souveräne Heimsieg dann gegen Bergamo. Und jetzt hast du die Quittung eben bekommen mit dem Ausscheiden. Das, Fabi hat es angesprochen, dass eben alles nicht so stabil scheint, wie es ist. Ja.
Ja, und Fabi, ich nehme das jetzt mal auf von Sören, das 2-2, die Dortmunder haben da ja in der Kurve gefeiert, als ob sie, ja, wer weiß, was gewonnen hätten. Ne? Ich meine, du hast an dem Spieltag die Chancen gehabt, den Abstand vor dem Topspiel nochmal quasi bei, was waren, 6 Punkten, glaube ich, zu halten und dann auf 3 eventuell zu verkürzen. Und dann feierst du ein Unentschieden, klar, nach einem 2-0 Rückstand mit Sicherheit Erfolg, aber unterm Strich eigentlich eine gefühlte Niederlage, ne? Weil nach dem Spiel ist ja quasi schon die Luft raus gewesen.
Ich glaube, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Also es ist dann schon manchmal auch, glaube ich, oder vieles in den letzten Wochen hat die eigentlichen Schwächen kaschiert in einer gewissen Hinsicht. Und ja, ich meine, das muss jetzt jeder Verantwortliche vom BVB für sich bewerten, ob dann am Ende eine Champions League Qualifikation in der Bundesliga, ob das dann als Erfolg durchgeht, und gleichzeitig ja, die Signale, die dann auch rund um die geplanten Verlängerungen der vermeintlichen Achse ausgestrahlt werden, für mich auch eher fragwürdig. Und dann ist die Frage, was soll sich denn dann als nächstes ändern? Und was natürlich auch dazu kommt, ist, durch das Nicht-Weiterkommen, kostet es dich schon auch ein bisschen Prestige, glaube ich. Und die zweite Sache ist, dir fehlt natürlich auch die ein oder andere Millionen, die wahrscheinlich im Sommer durchaus in den Kader hätte investiert werden können.
Letzter Punkt jetzt bei den Dortmundern, dann sind wir damit auch durch, hoffe ich. 11 Millionen plane ich schon ein, bevor ich überhaupt eine Runde weitergekommen bin. Wie kann das da? Sagt ihr, jeder in der Firma, jeder Buchhalter sagt, so kann ich doch nicht rechnen. Ne? Fabi, Sören,
vielleicht sind wir dann genau nochmal an dem Punkt tatsächlich, und ich glaube, wir hatten das auch in unserem Podcast, wenn man sich die Champions League-Saison der Dortmunder anschaut, dann ist das wahrscheinlich der beste Gradmesser für das Leistungsvermögen der Mannschaft. Und da waren Spiele dabei, Tottenham, Inter Mailand, Bodo Glimt und eben jetzt auch Rückspiel gegen Atalanta Bergamo. Im Übrigen muss man auch sagen, dass das Hinspiel, ja, du hast 2-0 gegen Atalanta Bergamo gewonnen, aber es war jetzt auch kein, Spiel in dem Sinne, wo du sagst, ja, das war sehr, sehr überzeugend. Am Ende hat man es dann als souverän abgestempelt, und ich habe letzte Woche auch schon mal gesagt, mich hat es ein bisschen gewundert, weil in so einem Spiel, wenn du so einen Gegner in der Form hast, musst du eher aufs Dritte gehen, als dann das 2-0 über die Zeit zu schaukeln. Ja. Und die Quittung hast du jetzt gestern bekommen. Katastrophe.
Ja. Die Folge wird wahrscheinlich sein, dass ein oder zwei Stars vielleicht dann im Sommer, die noch einigermaßen Marktwert haben, dann Dortmund verlassen werden, gehe ich mal von aus. Ne? Eine Mannschaft, die sich sehr souverän durchgesetzt hat, mit der aber keiner wirklich gerechnet hat, ein kleines gallisches Dorf aus Norwegen, was noch gar nicht im Ligabetrieb ist, sondern sich eigentlich mehr oder weniger die Champions League nimmt, um ein bisschen, ja, sich auf den Ligabetrieb vorzubereiten. Bodo Glimt, Hinspiel 3-1 bei Milan und jetzt auch das Rückspiel, ziemlich souverän runtergespielt, kommt weiter. Eigentlich die größte Überraschung jetzt in den Playoffs, so.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn du als kleiner Verein erstmal überhaupt in die K.O.-Phase kommst, ja schon in der Gruppenphase die eine oder andere positive Geschichte geschrieben hast, jetzt mit Inter Mailand ja durchaus auch einen Namen rausgeworfen hast, dann ist es auf jeden Fall eine Überraschung. Also ich hatte gerade im Rückspiel auch gedacht, dass Inter da vielleicht nochmal eine Aufholjagd startet. Klar, wenn du jetzt auch im Spielverlauf guckst, ich glaube, das war schon erste Halbzeit auch ein bisschen einseitig, aber die Tore sind nicht gefallen. Und da muss man sagen, zweite Halbzeit auch nicht wirklich. Und dann gehst du sogar noch 2-0 in Rückstand aus Mailänder Sicht. Ja, und dann ist es 1-2 insgesamt mit 5-2 ausgeschieden. Das kann nicht der Anspruch sein von Inter Mailand. Klar, einige Stimmen haben auch gesagt, okay, jetzt können wir uns auf die Liga konzentrieren, aber da sind es ja, glaube ich, schon 10 Punkte Vorsprung, die du hast auf AC Mailand. Also die Meisterschaft kann dir im Prinzip keiner mehr nehmen. Deshalb habe ich mir schon gedacht, dass eine Aufholjagd in der Champions League möglich ist. Ja, aber es ist sicherlich die große Überraschung in dem K.O.-Duell.
Ja, und Fabi, du hast es gestern mal nach langer Zeit mal wieder geschafft, den Champions League-Abend plus Verlängerung bis zum Ende durchzuziehen.
Ja, auf jeden Fall.
Mit dem Ereignis, dass du sagen würdest, Gala ist glücklich weitergekommen?
Also ich weiß nicht, ob es am Ende glücklich war, muss man ganz ehrlich sagen, weil der Spielverlauf einfach der war, dass Juve, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten überperformt hat, was du an so einem Abend benötigst, zu Recht auch, glaube ich, in die Verlängerung kommst.
Mit 10 Mann, ne?
Mit 10 Mann. Da war natürlich der Knackpunkt, die rote Karte, die war echt verdammt fies, um es mal so auszudrücken, weil ich Kelly in dem Fall zumindest mal keine Absicht unterstelle.
Never. Gut,
jetzt never, tut aber nichts zur Sache. Und am Ende, glaube ich, regeltechnisch musst du dann vielleicht auch so entscheiden. Ich weiß es aber nicht genau, aber es war ehrlicherweise aus Fußballersicht oder jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat, war es ein Witz. Und dann kam es eigentlich so, wie es kommen musste an dem Abend. Juve hatte in der 95. Minute die 1000-prozentige auf 4-0 zu stellen, wo ich der Meinung bin, dann wäre das Ding durch gewesen. Und ja, und dann waren die Kräfte, glaube ich, am Ende, das hat man dann auch gemerkt, und dann fällt ja durch Osimhen ja der Anschlusstreffer, und dann war das Ding eigentlich durch. Ja, ja. Aber ob das dann jetzt am Ende glücklich war, ich glaube, es war dann eher geschuldet dem Spielverlauf, dass Gala dann irgendwann auch die Chance bekommt, und dann hast du halt da vorne drin, das darf man bei Gala eben auch nicht vergessen, jemanden, der sehr, sehr viel Qualität hat, ja. Und meines Erachtens auch für das, was er drauf hat, unter seinem Niveau spielt, ohne die türkische Liga anzugreifen. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ich glaube, Osimhen hätte mit Sicherheit auch bei dem einen oder anderen Top-Club, der um die Champions League spielt, auch eine Berechtigung im Kader zu stehen. Und dann war das Ding durch, und ich glaube, wie gesagt, so kann man es dann eigentlich auch belassen. Ein überperformendes Juve, was am Ende kräfteschwindend das Ausscheiden hinnehmen musste.
Gut, sehr gut zusammengefasst. Dann machen wir mal kurz einen Rückblick. Atletico 4-1 zu Hause im Rückspiel. Sörloth dreimal getroffen, die kommen souverän weiter. Leverkusen macht nicht mehr als nötig. Ziemlich glanzloses Spiel da, 0-0 zu Hause. Aber am Ende fragt da auch dann keiner mehr nach. PSG auch weitergekommen. Newcastle nach dem Schützenfest im Hinspiel auch trotzdem noch 3-2 zu Hause gewonnen. Ja, Real im Rückspiel auch relativ souverän und ausgerechnet. Vinicius macht da das 2-1, passt da natürlich auch zu den Begegnungen. Ja, und dann, Fabi, blickst du wahrscheinlich hoffnungsvoll am Freitag zur Auslosung und hast da einen Wunschgegner für die Bayern.
Ich habe den Wunschgegner Atalanta Bergamo, und zwar nicht, weil ich irgendwie Angst habe vor Bayer Leverkusen, überhaupt nicht. Aber ich finde einfach Achtelfinale und Champions League, ich mag keine deutschen Duelle so früh. Deswegen wünsche ich mir definitiv Atalanta Bergamo.
Ja. Also wenn ich nur einen Wunsch offen hätte, würde ich mir Atletico Liverpool wünschen. Wäre ziemlich geil. Hätte was. Und ja, das andere Spiel wie die letzten 4 Jahre, glaube ich, können wir eigentlich schon festhalten, könnte auch wieder Real gegen City sein. Letzten Jahre immer zu der Partie gekommen. Gut, Sören, wir springen heute wieder so ein bisschen. Ich würde sagen, 23. Spieltag, nimm uns mal mit in den Abstiegskampf.
Ja, wo sollen wir da anfangen?
Such dir gerne was aus.
Dann fangen wir, würde ich sagen, im Norden an. Springen auf das Sonntagsspiel vielleicht. Und zwar das Spiel, also worauf ich auf jeden Fall in dem Wochenende intensiv geschaut habe, St. Pauli gegen Werder Bremen. Spielerisch sicherlich jetzt nicht das Highlight-Spiel an diesem Wochenende. habe eine, ja, in vielen Phasen wirklich auch stark verunsicherte Mannschaft von Werder Bremen gesehen. Am Ende ein 2:1 Sieg für St. Pauli, der natürlich ja, überlebenswichtig ist im Kampf um den Abstieg. Natürlich profitiert vom ja, sehr starken Torwartfehler, extremen Torwartfehler. Unterm Strich ist das natürlich egal, wie das Tor zustande kommt, aber es sind natürlich wahnsinnige Big Points gewesen. 20 Punkte jetzt auf Platz 16 gesprungen. Ist jetzt noch nicht der Klassenherr, ganz im Gegenteil, aber es ist natürlich sehr wichtig für die Stimmung. Das Gegenteil kann man dann eben auch sagen bei Werder Bremen, die jetzt am Wochenende, am Samstagnachmittag gegen Heidenheim, ja, ein brutal wichtiges Spiel einfach haben. Also wenn da kein Dreier kommt, dann, ich glaube schon, dann kippt die Stimmung endgültig. Hat man ja jetzt schon auf St. Pauli gesehen, dass die Fans sich abgewendet haben. Aber das wird jetzt am Wochenende ein Spiel sein, wo ein Dreier her muss, sonst ist der Trainereffekt, der ist aus meiner Sicht eh schon komplett verpufft. Aber spätestens, wenn jetzt am Wochenende nicht gewonnen wird, ist der Trainereffekt ja, nicht aufgegangen.
Ja, richtig. Und da stellt sich die Frage, Fabi, ob man da sofort eventuell wieder handeln muss, müsste. Ja. Also Heidenheim, ja, was das angeht, zumindest von der Einstellung her, wahrscheinlich deutlich, ja, wie soll ich sagen, besser drauf als die Bremer, die seit 13 Spielen nicht mehr gewonnen haben. Jetzt für die Heidenheimer auch ein Punktgewinn gegen den VfB, der mit Sicherheit auch ein guter Punkt für die Moral war. Und wir reden die Heidenheimer seit Wochen, seit Monaten eigentlich immer wieder tot, aber sie sind immer noch am Leben und ein Dreier da unten drin und zack, bist du auch wieder auf 17 und dann vielleicht nur ein, zwei Punkte an Platz 16 dran. Also das Spiel am Samstag, ja, da steckt sehr, sehr viel drin.
Ja.
Nee, aber machst du dir um Bremen wirklich richtige Sorgen, wenn du da unten reinguckst?
Also, muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Bremen-Fan. Also mache ich mir dahingehend auch keine Sorgen. Vielleicht einmal kurz zu den Heidenheimern. Ehrlicherweise finde ich das schon auch in einer gewissen Hinsicht wunderbar, um ganz ehrlich zu sagen, weil es gab auch schon Tabellen-18. Oder Absteiger oder zumindest offensichtliche Mannschaften, die nach unten gehen müssen, die sich ganz anders präsentiert haben Woche für Woche. Und bei den Heidenheimern, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist es für mich immer so, egal welches Spiel, du hast immer das Gefühl, dass sie zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles geben. Manchmal reicht es für einen Punkt, in der Regel nicht, dafür ist es qualitativ einfach zu schwach. Aber glaube ich, dass Heidenheim nochmal aufschließen wird? Nein, glaube ich nicht, weil 6 Punkte sind zu viel. Das müssten 2 Siege sein und alle anderen dürften nicht mehr punkten. Hm. Zu Werder Bremen. Ich glaube, Daniel Thüm kannst du auch keinen Vorwurf machen, um ganz ehrlich zu sein. Weil er einfach auch eine Mannschaft übernommen hat, die A, total verunsichert war, B, glaube ich, auch im Moment nicht mehr hergibt. Wenn man jetzt mal ganz fair ist, kann sich das Ganze nächste Woche schon wieder drehen und du springst auf Platz 13. Gut, Tordifferenz, wenn man jetzt mal ausblendet, aber rein punktetechnisch. Deswegen glaube ich, ist bei Werder Bremen definitiv noch nichts entschieden. Und ich glaube auch, dass die Bremer in den nächsten Wochen öfter mal ihre Punkte holen werden. Lass mal das Spiel jetzt zu Hause gegen Heidenheim gewinnen am Samstag. Dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Und da sind alle Mannschaften, sage ich mal, von Bremen bis Mainz, sind nach wie vor ganz tief damit unten drin, wo ich sage, die nehmen sich alle nicht viel. Ganz ehrlich zu sein.
Dann nehme ich eine Mannschaft, dann arbeiten wir uns von unten nach oben, nehme ich die Gladbacher mit rein, die ja am Samstag gegen Freiburg verlieren, 2:1. Die Serie der Freiburger seit 17 Heimspielen, 23 Jahre ohne Niederlage gegen Gladbach, muss man sich mal vorstellen. Da ist auch die Frage, ob Eugen Polanski wirklich den Turnaround bei den Gladbachern, muss man ja schon sagen, quasi erneut schafft. Ne? Seit 7 Spielen jetzt ohne Sieg die Gladbacher. Da sehe ich auch nicht wirklich viel Positives. Jetzt am Wochenende dann das Heimspiel gegen Union, das wird auch mega eklig werden für die Gladbacher. Und gerade im Offensivbereich war das ja jetzt gegen Freiburg, ja, wenn Tabakovic da nicht noch das 2:1 gemacht hätte, auch wie ein sehr harmloser Auftritt gewesen. Also ich weiß, ja, Bremen, Wolfsburg und Gladbach, ich habe wirklich die Befürchtung, dass einen von den dreien auf jeden Fall erwischen wird.
Ja, am Ende kannst du vielleicht noch, gerade wenn du die Vereinsbrille aufhast, vielleicht noch hoffen, dass du eben mit Heidenheim und dann auch St. Pauli, auch wenn die natürlich jetzt den positiveren Trend haben, dass du zwei Mannschaften hast, wo du sagst, okay, wir sind eigentlich besser. So, und das kann vielleicht die einzige Durchhalteparole sein. Aber die Gladbacher, also ich glaube schon, Eugen Polanski, er muss es ja auch schaffen, allein jetzt durch die Vertragsverlängerung vor ein paar Wochen, wo ja das Zeichen eigentlich auch gesetzt wurde, okay, das Polanski ist unser Mann. Es muss funktionieren. Und sicherlich ist, so wie in der letzten Saison, wenig Fortschritt zu erkennen. Aber jetzt gerade das Unionsspiel, das ist auch ein Spiel, glaube ich, ähnlich wie für Bremen, wo es darum geht, einfach jetzt auch den Turnaround zu schaffen. Allein schon für die Stimmung, du musst zu Hause einfach auch die Fans wieder hinter dich bringen. Aber es sind Durchhalteparolen und ich glaube, allein das zeigt ja schon, in welcher Situation Gladbach steckt.
Das stimmt wohl. Ja, eine Mannschaft, die punktgleich mit dem FC St. Pauli ist, ist der VfL Wolfsburg. Und ja, da setzte sich der Negativtrend jetzt der Wolfsburger in der Rückrunde auch weiterhin fort. Ja, 2 Punkte aus 6 Spielen, Fabi. Und es kursiert unter anderem der Name Felix Magath in Wolfsburg. Muss da auch die Trainerkarte nochmal gezogen werden? Weil jetzt am Wochenende war natürlich auch wieder... Ja, selbst gegen Augsburg, der Lucky Punch, natürlich mega unglücklich, aber da hat es auch wieder nicht gereicht, nach zweimaliger Führung für die Wolfsburger da zumindest einen Punkt mitzunehmen.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also manchmal fällt es mir ehrlicherweise auch schwer, über bestimmte Dinge wirklich zu sprechen, weil es mir halt, ich habe überhaupt nichts an Sympathien für Wolfsburg oder für Augsburg, aber es ist natürlich schon bitter, was da passiert ist jetzt, ne? Am Samstag. Da braucht man, glaube ich, nicht reden. Aber wird Felix Magath die Rettung sein können?
Weiß ja, ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht, aber ist halt die Frage, ne? Wie es da in Wolfsburg weitergeht. 10 Spiele hast du noch. Ich meine, die Verantwortlichen werden ja bei dem einen oder anderen Verein dann immer, wenn es so Richtung Saisonende geht, immer nochmal nervös und versuchen dann natürlich alles. Ja, Wolfsburg hat jetzt am Wochenende Stuttgart. Wird auch nicht einfacher, das Programm auf jeden Fall.
Ich glaube, die einzige Hoffnung ist wahrscheinlich, dass die Stuttgarter vielleicht ein bisschen ausgepowert sind, weil sie am Donnerstag ja noch spielen. Mhm. Gut, natürlich recht komfortablen Vorsprung aus dem Hinspiel. Ja. Aber ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn einer von uns dreien die ganze Zeit sagt, ja, aber Wolfsburg hat die Qualität und Wolfsburg wird nochmal, der Zug ist abgefahren. Also sag ja, ich glaube, die kannst du in, wie sagt man immer so, in einen Sack stecken mit Gladbach, mit Bremen und wie sie alle heißen und am Ende würfelst du und irgendjemanden wird es treffen. Ja, sorry,
ja, so wird es
am Ende sein, weil auch formtechnisch, das muss man ja auch mal sagen, wenn man sich jetzt mal anguckt, wir nehmen jetzt mal Bremen, Pauli, Wolfsburg, Gladbach. Formtechnisch nehmen die sich alle nicht viel. Du hast gerade die einzigen, die, glaube ich, ein bisschen outperformen, sind die Mainzer mit Urs Fischer. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Ja, aber alle anderen sind im Moment, glaube ich, gerade dankbare Gegner in der Bundesliga.
Ja, und wer sich da unten heimlich still und leise halt abgesetzt hat jetzt, ist der FCA. Ne? 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. 28 Punkte, da sind noch 3, 4 Punkte, die sie brauchen, dann war es das wieder für die Saison. Dann geht es, glaube ich, in die 14., 15. Erstligasaison in Folge. Also auch wieder alles wie immer beim FCA. Ne? Und selbst Europa jetzt mit 5 Punkten ist ja jetzt schon wieder in Sichtweite. Ja, so, und Fabi hat die Mainzer schon angesprochen. Freitagabend, Heimspiel gegen den HSV. Es hat zu einem Punkt gereicht. Aus Mainzer Sicht würde ich sagen, ein glücklicher Punkt. Da war der HSV schon die bessere Mannschaft und hatte auch so ein bisschen, ja, Pech bei den Schiedsrichterentscheidungen.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so zusammenfassen. Klar, auch wenn die Mainzer dann in Führung gegangen sind in der ersten Halbzeit, ich fand die Hamburger schon auch die Mannschaft, die besser im Spiel war. Und unterm Strich, klar, die schwierige Entscheidung, egal welchen Verein es betrifft in dieser Saison, ich glaube, ja, gefühlt wurde da jeder Verein mal benachteiligt. Aber unterm Strich ein 1-1. Ich glaube, die Mainzer können da oder müssen da auch mit sehr gut leben können. Aber der HSV, ich glaube, an einem guten Tag wäre auch ein 3er möglich gewesen, auch wenn man so die ein oder andere Chance vielleicht nochmal ranzieht. Aber ja, ich glaube, beide Teams können sich nicht beklagen, gerade auch wenn man so auf die Tabellensituation guckt. Für den HSV, den Punkt nimmst du mit, auch wenn mehr drin gewesen sind. Und die Mainzer brauchen sich auch nicht beschweren, gerade weil ja auch jeder Punkt zählt da unten drin. Aber klar, wenn man es nur so betrachtet, war der HSV dem Sieg sicherlich näher.
Ja, und der ist ja jetzt zu Gast in Wolfsburg am kommenden Samstag, wo mit Sicherheit auch was möglich ist, da punktetechnisch mitzunehmen. Den ersten Heimsieg in 26 feierte Union Berlin gegen Leverkusen. Auch etwas überraschend. Leverkusen ziemlich schwacher Auftritt eigentlich, weil sie erste Niederlage für die Leverkusener nach zuletzt 7 ungeschlagenen Spielen. Ist halt so ein Spiel, was du zwischen den Champions-League-Wochen dann vielleicht auch mal verlieren kannst, Fabi. Gerade Nein. dann bei Union, wo ja die letzten Wochen auch öfters mal die Großen gestrauchelt sind.
Also ich glaube, Sören hat gerade Nein gesagt. Vielleicht lassen wir Sören in dem Fall den Vortritt.
Nein, ich wollte mich nicht, ich wollte dein Wort nicht
nö, nehmen. Überhaupt nicht.
Sprich. Aber ich glaube, das also es zieht sich durch. Klar kannst du die Serie ungeschlagenen Spiele ansprechen, aber wenn du das Spiel gegen Union Berlin nimmst und dann jetzt auch das Spiel gegen Piräus, ist, finde ich, sinnbildlich für die Leistung, die Leverkusen über die Saison irgendwie zeigt. Es ist wenig ansprechender Fußball. Klar, sie fahren dann ihre Ergebnisse ein. Ja, sie sind jetzt im Achtelfinale, aber ich sehe in der Mannschaft aktuell keine Weiterentwicklung und ich würde eher schon so weit gehen, dass im Sommer sicherlich auch intensiv da diskutiert wird, ob das mit Kasper Jürmann so weitergeht, weil ich sehe im Moment keine positive Entwicklung. Und selbst wenn im Achtelfinale dann der Champions League Schluss ist, in der Liga bist du ja im Prinzip nur Sechster. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da im Hintergrund schon die Gespräche laufen, ob das so Sinn macht, den Weg weiterzugehen, den man eingeschlagen hat.
Ich hatte es Fabi die Woche schon erzählt aus bekannten Quellen, dass in Leverkusen, wo die Ausrichtung so ist, dass 2 Übergangsjahre quasi mehr oder weniger eingeplant sind, dass man quasi jetzt in 2 Jahren wieder um die Meisterschaft mitspielen will. Darauf ist wohl alles ausgelegt und da liegt der Fokus wohl drauf.
Dann bin ich mal gespannt, weil, um ehrlich zu sein, glaube ich, brauchst du dann auch die Investitionen, die dafür notwendig sind, wenn du dieses Jahr an der Champions League vorbeischrammst. Fehlen dir sehr viele Millionen, die wiederum im Sommer, glaube ich, in den Kader gehen müssten. Und wenn du wirklich da nochmal um den Titel mitspielen willst, dann glaube ich schon, dass du da ein paar Millionchen brauchst. Spannend, wirklich sehr spannend, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, Millionen gibt es auch in Hoffenheim zuhauf und wahrscheinlich kommen da jetzt dieses Jahr auch noch einige dazu, wenn es in die Champions League geht. Und zwar nur ein Punkt in Köln, aber mit dem kann die TSG dann, glaube ich, auch an so einem Tag da mal gut leben.
Ja, klar, den Punkt nimmst du mit. Ich glaube auch, dass, wer sich das Spiel angeguckt hat, dass die TSG schon die bessere Mannschaft war. Ich glaube auch näher an dem Sieg dran war. Dann ist es halt nur ein 2-2. Aber ich glaube, in der Form, in der die TSG im Moment ist, sie haben nach wie vor 3 Punkte Vorsprung auf Platz 4, also oder beziehungsweise 5 Punkte auf Platz 5, also sind voll im Soll. Und dann hast du halt mal so ein Spiel, wo du nur einen Punkt holst. Ich bin jetzt mal gespannt am Wochenende. Glaube ich schon, dass du dann eben wieder auf den Dreier gehst, dann gegen St. Pauli oder gehen musst. Und dann bist du du bist gut auf einem sehr, sehr guten Weg in die Champions League. Und wer das vor dem Saisonstart gesagt hätte, dem hätte man ja eh für verrückt erklärt. Also von daher kann man sich da nicht beschweren.
Gerade bei dem Programm ist die nächsten Spiele Pauli, Heidenheim, Wolfsburg. Also da kannst du quasi Ende März schon fast die Champions League planen. Plan für die Champions League, Fabi, kann eigentlich auch immer der FC Bayern. Der hat es gut gemacht gegen die Frankfurter, hat am Ende aber, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen alles auf die leichte Schulter genommen.
Wahnsinn. Ich habe das Spiel natürlich gesehen und habe gesehen, wie die Bayern die erste Halbzeit vor allem nach Belieben dominiert haben, die Frankfurter förmlich an die Wand gespielt haben, selbst auch nach der Halbzeit die ersten paar Minuten wirklich viele Chancen aufgegeben auf das 3-4, im Zweifel sogar 5-0, aber wie es dann im Fußball nun mal immer so ist, ist dann Frankfurt doch mal ein bisschen mutiger geworden. In der Phase eigentlich, wo die Frankfurter ein bisschen besser waren, haben die Bayern dann das 3-0 gemacht. Und dann bekommst du ein Elfmeter, zu Recht, muss man pfeifen. Auch unglücklich, muss man ganz ehrlich sagen, aber ist ein Elfmeter, ohne Wenn und Aber. Und ja, und dann kommst du in die Situation zum Ende hin, wo viele beim zweiten Gegentor Kim die Schuld geben. Ich ehrlicherweise aber eher bei Kimmich bin, weil man mir zumindest schon in der F-Jugend erzählt hat, dass man kein Ball quer durch den eigenen 16er spielt.
Das hat, glaube ich, jeder gedacht bei der Situation, oder? Das Geschrei vom Trainer in den Ohren.
Ey. Ja, und dann auch noch in der Art und Weise. Viele machen ja Kim den Vorwurf, dass er dem Ball nicht entgegengegangen ist. Muss man ganz ehrlich sagen, ja, schlag das Ding einfach weit nach vorne. Gut, dann steht es 3-2. Klar wird es dann im Zweifel nochmal gefährlich. Ich glaube aber, dass das Ergebnis an sich am Ende, wenn man Strich drunter setzt, knapper ist, als eigentlich der Spielverlauf ja auch war, muss man ganz ehrlich sagen. Und für die Bayern ist es auch keine leichte Situation, glaube ich, im Moment. Du spielst gerade immer nur einmal die Woche. Das sind sie nicht gewohnt. Und ich glaube, es ist alles ausgerichtet auf das Spiel am Samstag in Dortmund. Was am meisten wehtut, glaube ich, dann können wir das Spiel auch zumachen, wenn von eurer Seite aus auch nichts mehr da ist. Verletzung von Davis. Tut meines Erachtens richtig weh, weil links hinten ist die Schwachstelle der Bayern. Ich bin auch ehrlicherweise mal gespannt, tatsächlich wie am Samstag aufstellen würde, weil sowohl rechts hinten als links hinten ja im Moment eher vakant ist.
Auch rechts wird Leimer spielen, oder?
Leimer wird wieder fit, aber um es vielleicht mal vorwegzunehmen, wenn er das wirklich richtig, richtig ernst nimmt, wovon ich ausgehe, kann ich mir vorstellen, dass er Kimmich rechts hinten spielen lässt und Leimer auf links stellt, um zumindest auf den Außenpositionen in der Kette wirklich abgesichert zu sein. Hm. Ist aber nur eine Idee, weil mit Ito gefällt mir nicht so gut auf der linken Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Aber wäre so meine Idee, dass er wahrscheinlich Kimmich rechts hinten, links Leimer und in der Zentrale mit Bischoff und Pavlovic oder Goretzka spielt.
Okay. Kimmich, Sören, hätte ich jetzt noch auch nochmal extra in den Fokus genommen und angesprochen, jetzt nicht nur wegen dem katastrophalen Pass da durch den 16er durch. Ich höre einen anderen Podcast, der hat das die Woche relativ gut aufgeschlüsselt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Die letzten Wochen, Joshua Kimmich wirkt zumindest ein bisschen fahrig bei vielen Sachen. Viele Ballverluste, viele Fehlpässe, Ungenauigkeiten drin, ist man gar nicht so gewohnt. Kann da eventuell noch die Verletzungen mit reinspielen, dass er noch nicht komplett fit ist?
Ja, ich glaube, genau das ist es. Also das hätte ich jetzt auch gesagt, vor ein paar Wochen noch die Verletzung, dann ist er ja noch nicht in dem Rhythmus gewesen. Dann hattest du jetzt vielleicht auch nicht die Spiele, wo du, ja, ehrlicherweise bei richtig 100% sein musstest, weil du immer noch ja, genügend Qualität hast, um die Spiele dann am Ende zu ziehen. Ich glaube schon, wenn es jetzt in die ja, in die Quarantäne geht, gerade Champions League, werden wir auch einen Kimmich sehen, der wieder bei 100% ist. Aber ist, glaube ich, völlig normal über eine Saison, dass du auch mal eine schwächere Phase hast. Das Gute ist ja bei Bayern, das muss man ja sagen, er kann sich ja im Moment auch durchaus erlauben.
Hm, okay. Gut. Dann sind wir durch die Bundesliga ja schon sehr gut durchgekommen. Und dann haben wir noch die zweite Liga, Sören. Und da, ich habe es vorletzte Woche schon immer mal wieder gesagt, hat sich jetzt endgültig ein Team nach einer Niederlage am Wochenende in Paderborn endgültig für mich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Der Traum in Berlin ist zerplatzt, mal wieder mit dem Kader, ähnlich wie in Wolfsburg, ein Kader, wo deutlich mehr drin ist und war. Die Hertha verliert in Paderborn sang- und klanglos, 5-1 war es am Ende, verdient.
5-2.
5-2 sogar noch, ja.
Genau, ja, absolut verdient. Die Höhe war schon extrem, ich glaube, damit konntest du nicht unbedingt rechnen. Aufstiegskampf, das haben wir jetzt in den letzten Wochen ja auch immer angesprochen. Ich glaube, jetzt können wir das auch wirklich festhalten. Es gibt 5 Mannschaften, die das unter sich ausmachen werden. Schalke, Darmstadt, Elversberg, Paderborn, Hannover. Hannover, die trotz ja gefühlt 80% Ballbesitz, klar, ein bisschen übertrieben dargestellt, gegen Dresden und vielen Torchancen nicht über 0-0 hinausgekommen sind. Da wären Dreier auch schon wichtig gewesen. Die Darmstädter, die ja 2-1 gegen die Fortuna gezogen haben, 88. Minute.
Glücklich.
Da muss man, glaube ich, dann die Brücke auch auf den Abstiegskampf werfen. Das wird auch immer enger. Da unten im Prinzip sind es nur 3 Punkte für die Fortuna Richtung Platz 17. Und ich glaube, da muss man auch sagen, alles ab Platz 11. Bielefeld würde ich auch noch mit reinnehmen. Spielt um oder gegen den Abstieg. Und da werden sicherlich die nächsten Wochen jetzt auch nochmal mehr Tendenz irgendwie sich herauskristallisieren, wen es treffen wird.
Und dann hat man noch ein Spiel auf Schalke. Schönes Schützenfest haben die Schalker da zu sehen bekommen. 5-3 am Ende. Und die Schalker haben da so einen Joker rumlaufen, Fabi. 5 Spiele, 7 Scorer, der so ein bisschen ja, zu gut ist für die zweite Liga, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man es in vielen Szenen mal so ja, auf den ersten Blick nimmt.
Meinst du?
Ich finde schon, also in vielen Situationen, da wirken einige Spieler schon ein bisschen überfordert mit. Wie er teilweise das, ich weiß nicht, welches Tor er war, einfach nur einen Fuß hinhält, ganz überlegt, ganz abgezockt, wie er teilweise den Körper reinstellt, abschirmt. Also man merkt schon, sieht schon, dass er viele, viele Jahre auf absolutem Top-Niveau gespielt hat.
Ja, ich glaube, es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre.
Ja, aber auch nur mit dem Alter halt auch, ne?
Ja, also darfst halt nur nicht zu lange auf dem Niveau spielen, weil sonst passt du dich dann auch an irgendwann leistungstechnisch. Was man sagen muss, ist im Moment, dass Schönes, einfach auch mal die Euphorie auf Schalke zu sehen, die da im Moment herrscht, auch nach dem Spiel die ganze Mannschaft in den Block einmal rein. Im Moment sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, dass es für mein Verständnis viel zu früh ist, um da irgendjemanden ausfindig zu machen, der da für mich als Favorit durchgeht. Das haben wir im Übrigen auch die Ergebnisse der Schalke vor allem die letzten Wochen gezeigt, dass du jetzt da einfach dranbleiben musst. Und ich glaube, unter den ersten 5 ist es ungefähr genauso eng wie zwischen Gladbach, Wolfsburg und Bremen, um es mal so auszudrücken. Das nimmt sich, glaube ich, alles nicht viel.
Nee, das stimmt. Das stimmt wohl. Gut, zweite Liga sind wir auch durch. Und dann haben wir noch die Gewinner des Spieltages. Und da bin ich mal gespannt, wen ihr da dieses Wochenende habt. Wir haben ja noch das Traumtor. Das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt in Köln. Da wurden ja schon Vergleiche zu Cristiano und Wayne Rooney ja, gezogen. Wen habt ihr?
Sören, ja. Ich will dir nicht immer alles wegnehmen.
Ja, komm, dann fange ich heute an. Ich nehme James Milner, wenn er euch was sagt, Premier League, jetzt Rekordspieler, 40 Jahre, 654 Premier League-Spiele. Finde ich schon eine ordentliche Hausnummer. Debüt damals mit 16 Jahren und immer noch Stammspieler. Bei Leeds. Früher bei Leeds gewesen als Debütant.
Okay. Dann nehme ich ganz einfach den FC Augsburg, um ganz auch ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich glaube, so ganz klangheimlich sich verabschiedet aus dem Abstiegsrennen mit 28 Punkten. Wenn es blöd läuft, reicht es sogar noch für die Conference League, wenn sie so weitermachen. Und von daher war es eigentlich dieses Wochenende relativ einfach.
Und jetzt kommt der Sören.
Ich würde den FC St. Pauli nehmen. Es tut mir leid, aber das waren Big Points gegen Werder Bremen. Stimmung umgedreht. Von daher, glaube ich, sind die Karten im Moment klar auf Relegationsplatz 16. Von daher der FC St. Pauli.
Ja, sehr schön. Perfekt. Dann haben wir es ja wieder. Und dann schauen wir mal, was das Wochenende bringt. Ein Tipp noch, Fabi. Der Klassiker.
Ich sag 2-1 Bayern.
Nicht viele Tore. Keine deutliche Angelegenheit. Meinst du, Reaktion von Dortmund nach dem Ausscheiden?
Wie gesagt, also ich habe auch irgendwas in mir, sagt mir zum Beispiel, dass es durchaus auch reichen würde, für die Bayern einfach nur unentschieden zu spielen. Also wenn man rein von der Tabelle ausgeht. Und ich erwarte trotzdem ein enges Spiel und ja, hoffe natürlich, dass die Bayern 2-1 gewinnen.
Jörn, dein Tipp?
4-1 Bayern.
Ja, ich gehe auch mit einem 3-0. Also ich sehe da auch eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Aber lassen wir uns mal überraschen. Samstag am Topspiel können wir uns alle darauf freuen. In diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche. Schönes Bundesliga-Wochenende.
Danke.
Wir hören uns.
Jo, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.